HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Keine andere Frucht ist so fest mit unserer Kulturgeschichte verbunden wie der Apfel. Seit der Antike gehört er auf unseren Speiseplan und begegnet uns immer wieder als Symbol für das pralle Leben, für weibliche Kraft und Fruchtbarkeit, aber auch für Versuchung und den Sündenfall. Volkserzählungen wissen ebenfalls um die Ambivalenz des Apfels. Im Märchen sind Äpfel oft vergiftet, doch der Nikolaus bringt Äpfel als gute Gabe. Rund, knackig, paradiesisch. Stefanie Pütz hat sich für Camino in HR2 Kultur mit der Symbolkraft des Apfels auseinandergesetzt.
Ein Apfel ist rund und fest und passt perfekt in Hand. Den Duft von Äpfeln finde ich eigentlich das Faszinierendste. Würzig, fruchtig, teilweise blumig und einfach so total apfelig.
In der zweiten Schöpfungserzählung ist also die Rede von dem Baum der Erkenntnis und von dem Baum des Lebens. Und das heißt immer nur, also von dem Baum und an einer Stelle von der Frucht.
Äpfel sehen schön aus, haben sehr unterschiedliche Farben. Das ist erstaunlich, vor allem wenn man züchtet, dann merkt man, was da alles an Möglichkeiten sind. Sie sind knackig, sie sind saftig und so ab August bis, ja eigentlich bis Juni, probieren wir ständig Äpfel. Also ich probiere überall mit.
Ich kenne kaum ein Symbol, das so ambivalent ist. Das ist eben die Faszination. Es ist die Sünde per se und auf der anderen Seite die Liebe, die Lust, die Jugend, also ein sehr positives Bild.
Das ist unser Pflanzenbaulabor, wo wir also so Untersuchungen aller Art machen, dass wir die Pollengewinnung machen, dass wir aber auch eben hier zum Beispiel unsere Sensorik durchführen, das heißt die Testung, die geschmackliche Testung unserer Apfelsorten. Wir können hier die Analytik durchführen, wir können Zuckergehalt messen, Säuregehalt messen, die Festigkeit der Früchte und ähnliches. Und wir haben dort auch noch die Möglichkeit, Apfelsäfte zu produzieren, also alles, was irgendwie mit Obst zu tun hat.
Werner Dierend ist Professor für Obstbau an der Hochschule Osnabrück. Er züchtet neue Apfelsorten, obwohl es schon Tausende gibt. Das wirft Fragen auf. Haben wir nicht schon genug Äpfel? Wozu brauchen wir neue Sorten? Werner Dierend erzählt, dass die Idee keineswegs im Elfenbeinturm entstand, sondern auf Obsthöfen im Alten Land, dem größten Apfelanbaugebiet in Deutschland. Dort wollten einige junge Obstbauern einen Betrieb übernehmen, mussten aber feststellen, dass immer weniger Apfelsorten frei verfügbar sind.
Zum Beispiel eine Sorte wie Pink Lady, die ja bekannt ist, dürfen auf keinen Fall alle Obstbauern anbauen, sondern nur Obstbauern, die entsprechende Anbauverträge, Vermarktungsverträge unterschreiben, die dann unter Umständen, ja, für die Obstbauern, diese Verträge sind nicht immer das Beste sozusagen, die werden da ganz schön geknebelt. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, dass viele Obstbauern gar nicht in diese Verträge hineinkommen, weil so eine sogenannte Clubsorte wie Pink Lady es ist, bewusst in einem geringen Angebot gehalten werden soll, damit der Preis hoch bleibt.
Die Obstbauern aus dem alten Land wandten sich deshalb mit einer Idee an Werner Dierend. Sie wollten eine Neuzüchtung in Gang setzen. So entstand eine Kooperation zwischen der Hochschule Osnabrück und der Züchtungsinitiative Niederelbe, in der heute fast 200 Obstbauern und Händler versammelt sind. Werner Dierend leitet die Sortenzüchtung der Initiative. Er arbeitet nach klassischer Methode. Gentechnik ist nicht im Spiel. Am Ende sollen zwei Sorten Tafeläpfel dabei herauskommen. Eine davon für den Öko-Anbau. Pro Woche probiert der Forscher etwa 50 Äpfel, beziehungsweise ein Viertel oder ein Achtel davon. Bei einem Tafelapfel, der pur gegessen wird, muss vor allem der Geschmack stimmen, sagt Werner Dierend. Süße, Säure, Aromastoffe.
Da müssen wir allerdings sagen, wir waren zum Beispiel auch schon mal auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin mit unseren 1B-Klonen, die wir gar nicht so für die besten hielten und die wir dann aber dort nochmal testen wollten bei so einem internationalen Publikum. Und ja, die Beurteilungen waren dort auch immer noch sehr gut. Also manchmal habe ich das Gefühl, für den Konsumenten ist es gar nicht so wichtig, dass wir es noch wichtiger nehmen, als es manchmal die Konsumenten nehmen, den Geschmack.
Musik. Wir hatten zu Hause einen Apfelbaum im Garten und weil meine Mutter Kindheitserinnerungen an Goldparmäne hatte, musste das damals unbedingt eine Goldparmäne sein. Ich glaube, der war gar nicht so einfach zu beschaffen, der Baum. Jedenfalls trug der viele Jahre phänomenale Äpfel. Und das ist für mich so ein bisschen der Apfelgeschmack, an dem sich Äpfel messen lassen müssen.
Sabine Schlimm befasst sich beruflich mit Geschmacksfragen. Sie schreibt, lektoriert und übersetzt Kochbücher. Außerdem ist sie Foodbloggerin. Ihr Blog heißt »Schmeckt nach mehr« und beleuchtet die emotionale Seite des Essens. Es geht um Kindheitserinnerungen, kulinarisches Fernweh, Glücksgefühle und Gewissensfragen. Eines ihrer Kochbücher heißt »Seelenfutter«.
Als ich geboren wurde, haben meine Eltern eine Karte per Post an die Familie und die Freunde verschickt. Das Kind ist da und vorne auf dieser Karte prangte ein Apfel. Als meine nächste Schwester geboren wurde, gab es natürlich wieder eine Karte mit der Geburtsanzeige. Und auf dieser Karte waren dann zwei Äpfel. Und das ging dann halt so weiter. Ich habe drei Schwestern, bei der vierten Schwester waren dann halt vier kleine Äpfelchen auf der Karte. Also auch deshalb, glaube ich, habe ich irgendwie eine emotionale Beziehung zu Äpfeln.
Sabine Schlimm hat fast immer Äpfel zu Hause. Sie kauft sie auf einem Biomarkt, der zweimal pro Woche direkt vor ihrer Tür aufgebaut wird. Ein Bio-Apfelhof bietet dort seine kleine und sehr bunte Ernte an. Viele alte Sorten, teilweise von Streuobstwiesen, alle mit tollen Namen, erzählt die Kochbuchautorin. Manchmal ergattert sie dort sogar Goldparmänen. Am liebsten isst sie Äpfel pur mit Schale, zerteilt in kleine Stücke. Außerdem liebt sie Apfelkuchen.
Der perfekte Apfelkuchen hat für mich einen knusprigen Boden. Da darf gerne was Nussiges oder Mandeliges mit im Spiel sein. Die Äpfel müssen auf jeden Fall nicht nur einfach irgendwie säuerlich, gatschig sein, sondern diese bestimmte Apfelwürze haben. Und wenn dann noch was Knuspriges obendrauf ist, dann bin ich ganz glücklich.
Gerne grün, gerne sauer. Also süßliche Äpfel mag ich überhaupt nicht. Und ich mixe mir jeden Morgen, also ich zerkleinere meinen Apfel morgens mit einer Handvoll Walnüsse und esse die mit Joghurt. Ja, ich esse jeden Tag meinen Apfel und hoffe, gesund zu bleiben.
Birgit Ulrike Münch ist Professorin für Kunstgeschichte mit Schwerpunkt frühe Neuzeit. Der Apfel ist ein Symbol mit vielen Bedeutungen, sagt die Kunsthistorikerin. Zum Beispiel steht er für die Welt als Ganzes und ist damit ein Herrschaftssymbol.
Wir haben seit dem Hochmittelalter die Krönungsinsignien im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation. Und der Reichsapfel ist eben eine Kugel, die bekrönt ist mit dem Kreuz. Und gemeinsam mit dem Zepter ist es eben eines der wichtigsten Insignien, der Reichsinsignien. Und Bilder der Werbung sind auch Bilder der Kunst. Also der Apfel, in den wird hineingebissen, um zu zeigen, dass man kein Zahnfleischbluten hat. Das ist dann eben der Apfel. Der Apfel steht doch für Gesundheit.
Außer im Märchen. Man denke nur an Schneewittchen. Sie wäre fast an einem Apfel gestorben, denn ihre Stiefmutter hatte ihn vergiftet. Wären die Diener des Prinzen nicht gestolpert, als sie ihren gläsernen Sarg davontrugen, hätte Schneewittchen das giftige Obst nie wieder ausgespuckt und ihre Augen wären für immer geschlossen geblieben. Wobei, Schneewittchen hatte in einen roten Apfel gebissen.
Gerade in der Werbung muss es immer ein grüner Apfel sein, Jugendgrün. Ja. Und da sind wir dann wieder bei der griechischen Mythologie. Juno bekommt die goldenen Äpfel zur Hochzeit geschenkt und pflanzt sie an und bittet dann die Hesperiden, diese Früchte zu bewachen. Aber auch hier, das ist ein Hochzeitsgeschenk, das Jugendfruchtbarkeit und Glück verspricht. Und das haben wir heute im Grunde immer noch, wenn wir in der Werbung diesen grünen Apfel haben. Oder wenn wir unseren Computer aufmachen und auf einigen dann dieses Logo zu finden ist.
Doch zunächst einmal soll es um den Apfel aller Äpfel gehen.
Ein Paradiesapfel. Na, das ist natürlich irgendwie ein besonders verführerischer Apfel, unbedingt mit roten Backen. Ich muss tatsächlich sofort an Adam und Eva und das Paradies denken. Paradiesäpfel sind natürlich auch die Äpfel, die man auf der Kirmes kaufen kann, die mit rotem Zucker überzogen sind. Aber irgendwie finde ich einen mit Bonbon überzogenen Apfel eine Mogelpackung.
Äpfel esse ich täglich und ich schneide sie mir in kleine Schnitze. Und darüber hinaus koche ich auch wirklich sehr gerne Marmelade oder Chutney.
Katrin Gies ist katholische Theologin und Expertin für das Alte Testament. Sie erklärt, dass die meisten biblischen Äpfel im Hohelied vorkommen. Das Hohelied besingt die erotische Liebe zwischen Mann und Frau, Ort des Geschehens, unter einem Apfelbaum. Bekannter ist allerdings der Baum der Erkenntnis im Garten Eden. Dort lebten die ersten Menschen, Adam und Eva, letztere noch ohne Namen. Eine Schlange bietet Eva besagte Frucht zum Essen an und verspricht ihr, dadurch weise zu werden.
Ja, also Eva lässt sich, die Frau lässt sich dazu überreden und gibt dann ihrem Mann von dem Baum, also es heißt überhaupt nur an einer Stelle von der Frucht des Baumes und sonst heißt es nur immer von dem Baum. Und dadurch werden beiden die Augen geöffnet, sie erkennen, dass sie nackt sind. Und bekleiden sich mit Feigenblättern. Und dadurch erkennt Gott, dass sie von diesem Baum gegessen haben müssen. Und aber anders als angekündigt, müssen die ersten Menschen nicht sterben. Sie werden aus dem Garten Eden vertrieben. Und auf den Weg gibt Gott ihnen dann auch noch Kleider mit.
Von einem Apfel ist hier an keiner Stelle die Rede. Merkwürdig. Schließlich meint jeder genau zu wissen, dass Eva in einen Apfel gebissen hat. Dahinter steckt ein grundsätzliches Problem, sagt die Theologin. Texte lassen sich immer unterschiedlich interpretieren. Manches steht nur zwischen den Zeilen und manche Dinge werden hineingelesen. Die Schöpfungsgeschichte bietet besonders viel Raum für Interpretationen, denn sie hinterlässt eine bildliche Leerstelle. Die Frucht.
Und weil ja ab einem bestimmten Zeitpunkt die Bibel vor allen Dingen in Latein gelesen wurde und es im Lateinischen eine Wortgleichheit gibt zwischen malum, dem Apfel, und malum, dem Bösen, sagte man halt, also mit dieser Frucht ist das Böse in die Welt gekommen und deshalb muss es ein Apfel gewesen sein. Also sozusagen eine weitere Sinndimension wird in den Text eingetragen, die natürlich dann visualisiert wurde. Und das ist dann ein Phänomen, also was sich einfach verselbstständigt.
Wir haben lange die Diskussion, ist das Sündenobst die Feige gewesen oder der Apfel? Und wir haben beides in der Kunst, aber wir haben schon im 2. Jahrhundert nach Christus, also sehr früh, den Apfel dargestellt.
Erklärt die Kunsthistorikerin Birgit Ulrike Münch.
Also es taucht auf in der frühchristlichen Kunst, da haben wir eben Katakombenmalereien. Und da haben sie jetzt als ein Beispiel in Neapel, das ist Ende des 2. Jahrhunderts in San Gennaro, einen Sündenfall in einer Katakombe, wo wir einen Apfel sehen. Ja, es scheint eine Apfelfrucht zu sein.
Sein Glück für einen Apfel geben. O Adam, welche Lüsternheit! Statt deiner hätte ich sollen leben. So wär das Paradies noch heut.
Da wird ja auch der Granatapfel genannt. Vielleicht war es auch gar kein Apfel, ich weiß es nicht. Ich persönlich habe so ein Faible für die Erdbeere. Also die Erdbeere wäre auch sicherlich eine sehr verführerische Frucht.
Wie aber, wenn als dann die Traube die Probefrucht gewesen wäre? Wie da, mein Freund? Ein nun, ich glaube, das Paradies wäre auch nicht mehr.
Was das jetzt für eine Frucht ist, ist im Grunde genommen, also das ist keine Frage jetzt mehr an den Text, sondern es ist eine Wahrheitsfrage, ja, wo es um die Frage nach dem Menschen geht. Wie ist der Mensch? Und diese Frage wurde mit dem Bild des Apfels, was gleich wiederum auch für das Böse steht, negativ beantwortet.
Die Folgen für die Menschheit und insbesondere für die Frau sind allgemein bekannt. Wie dem auch sei. Spekulationen über das Sündenobst gab es viele. Am Ende hat sich der Apfel durchgesetzt. Und die Kirche hatte nichts dagegen. Der rote Apfel hing irgendwann sogar an Weihnachtsbäumen, als Symbol für das Paradies. Im Laufe der Zeit wurden daraus glänzende Kugeln, erst in Rot, dann in vielen anderen Farben. Der Nikolaus bringt auch heute noch Äpfel.
Wir haben natürlich in der mythologischen Visualisierung viele Äpfel im Paris-Urteil, also die Geschichte des Wettstreits der drei Göttinnen, unter denen ein Streit entfacht, wer die schönste sei, und Paris soll entscheiden, wer die schönste Göttin ist, und entscheidet sich dann für Aphrodite, die Liebesgöttin, weil sie ihm die Liebe verspricht, nämlich die schönste Frau der Antike, Helena, soll er bekommen, wenn sie ihn erwählen würde.
Der Schönheitswettbewerb der drei Göttinnen ist ein beliebtes Bildmotiv. Botticelli, Rubens, Cézanne und zig andere Künstler verewigten die Geschichte in Öl. Aber es gibt noch mehr bedeutende Apfelszenen. Zum Beispiel wie Wilhelm Tell, Schillers Dramenheld, drauf und dran ist, mit einem Pfeil auf einen Apfel zu schießen, der sich dummerweise auf dem Kopf seines Sohnes befindet. Oder wie der Physiker Isaac Newton unter einem Apfelbaum sitzt und plötzlich eine Frucht herunterfällt, und zwar absolut gerade, ohne den geringsten Umweg. Was ihn der Legende nach zu seinem Gravitationsgesetz inspiriert hat. Der Computerhersteller Apple nutzte das Newton-Bild zunächst als Logo. Viel zu kleinteilig, sagt die Kunsthistorikerin Birgit Ulrike Münch. Heute prangt ein angebissener Apfel auf den Geräten. Prall und rund, mit klaren Konturen, ohne Wurmlöcher.
Und dieses Cleane, dieses Pure, das passt ja natürlich auch zu Apple, zu der gesamten Marke. Und ich glaube aber, dass diese Weltgeschichte, diese Mundustheorie, die wir eben schon im Mittelalter haben mit dem Reichsapfel, da irgendwo noch drin steckt.
Über Rosen lässt sich dichten. In die Äpfel muss man beißen.
Erst habe ich den Apfel gebissen und dann hat er ganz doll gewackelt und geblutet. Und dann auf einmal ist er ausgefallen. Dann habe ich den in eine Dose getan. Da sind meine ganzen anderen Zähne schon dran.
Erzählt die 6-jährige Luise. Vielleicht ist es doch keine gute Idee, in einen Apfel zu beißen. Doch die meisten können der Verlockung nicht widerstehen. Sabine Schlimm mag das Geräusch, das dabei entsteht.
Ein Apfel klingt beim Reinbeißen irgendwie crunchy. Ich glaube, da hat jeder wahrscheinlich noch diese Zahnpasta-Werbung im Ohr, wo irgendwie der sympathische Zahnarzt im weißen Kittel zum Schluss in diesen Apfel reinbeißt und es krachte quasi aus dem Fernseher raus.
Und wiederum heute jetzt das Apple-Logo, das in den 70er Jahren entstanden ist, also 77, der Apfel mit dem Biss. Steve Jobs, Apple, musste da auch einiges bezahlen, um den Apfel mit dem Biss dann führen zu können.
Und zwar an die Beatles, die sich den Apfel schon vorher quasi einverleibt hatten. Ab 1968 veröffentlichte die Band ihre Musik unter dem Label Apple Records. Ihr Logo? Ein hellgrüner Granny Smith, ohne Bissspuren. Du, du, du.
Es gibt sehr viele Sorten, wie Pink Lady kommt aus Australien, Gala kommt aus Neuseeland, Braeburn kommt aus Neuseeland, die nicht in Deutschland gezüchtet wurden, auch nicht auf der nördlichen Halbkugel, die unter ganz anderen Klimaverhältnissen selektiert wurden und die hier unter Umständen auch große Probleme machen können im Anbau. Das ist eben ein großes Problem und wir haben den riesigen Vorteil, dass wir unsere neuen Sorten hier selektieren unter unseren Klimabedingungen.
15 bis 20 Jahre dauert es insgesamt, bis eine neue Sorte gezüchtet ist. Goldparmene, Grafensteiner oder andere alte Sorten zu vermehren, wäre übrigens keine Alternative, erklärt Werner Dierend, der Obstbauprofessor aus Osnabrück. Denn viele dieser Sorten sind sehr krankheitsanfällig und müssten erst einmal virusfrei gemacht werden, was unter Umständen genauso lange dauert, wie eine neue Sorte zu züchten. Der Forscher zählt die Kriterien auf, an denen sich ein Apfel messen lassen muss: Geschmack, Aussehen, Festigkeit, Fruchtgröße, Ertrag, Haltbarkeit, Anfälligkeit für Krankheiten, Allergenpotenzial. Manchmal ist Werner Dierend ganz begeistert von einer neuen Züchtung, aber nach und nach kommen ihre Schwächen ans Licht. Dann wird sie wieder aussortiert.
Ich will nicht sagen, man spielt lieber Gott, aber wenn man sieht, was man dort an Facetten von Äpfelsorten produziert, von allen möglichen Größen, vom Aussehen und so weiter, und dann eine Entscheidung treffen muss, und das sind ja jedes Jahr wirklich tausende Klone, die wir dann wirklich vernichten, die es nie wieder gibt, die wird es nie wieder geben in dieser Art. Das ist vom Anfang, ist mir das schwer gefallen, und mittlerweile geht es eben nicht anders. Das ist eine rein wirtschaftliche Frage.
Kinder, kommt und ratet, was im Ofen bratet. Hört, wie's knallt und zischt. Bald wird er aufgetischt. Der Zipfel, der Zapfel, der Kipfel, der Kapfel, der gelbrote Apfel.
Also wir sind da noch so früh, dass wir selber da überhaupt noch keinerlei Namen bisher erfunden haben. Das war auch über die Medien Bapfel oder Birpfel oder sowas.
Werner Dieren spricht über ein weiteres Projekt, die Kreuzung von Äpfeln und Birnen. Ein Kölner Forscher hat in den 1980er Jahren damit angefangen. Nun setzt das Osnabrücker Team dessen Arbeit fort, in Zusammenarbeit mit der Züchtungsinitiative Niederelbe.
Wenn es gelänge, ein Apfel mit Birnengeschmack, da irgendwas Neues auf dem Markt zu platzieren, was wirklich keiner hat, dann wäre das hochinteressant. Denn das ist das, was heute der Obstbau sucht. Nischenprodukte oder eben Produkte, die wirklich was ganz Neues darstellen.
Dabei soll man Äpfel und Birnen noch nicht mal vergleichen. Oder doch?
Der Apfel ist perfekt rund und die Birne hat diese irgendwie birnenförmige Gestalt, was ja irgendwie, wenn man das auf einen Menschen überträgt, auch schon kein Kompliment ist. Der Apfel hat irgendwie die vollkommenere Form. Ich glaube, man neigt eher zum Runden.
So, vergleichen. Es ist eben schwierig. Was wir eigentlich haben möchten, ist sicherlich etwas, was von der Fruchtform vielleicht aussieht wie eine Birne und vom Geschmack her fest ist, zum Beispiel knackig wie ein Apfel sozusagen. Das, glaube ich, wäre das, was ich am liebsten haben möchte. Umgekehrt, ein Apfel, der weich ist wie eine Birne, ich glaube, den brauchen wir nicht, der könnte aber bei herauskommen.
Die Birne hat eine weitaus geringere Bedeutung, ikonografisch. Es ist einfach nicht so besetzt wie der Apfel. Also man kriegt mal halt gerne so Granny Smith-ähnliche grüne, knackige Äpfel. Und er wählt sicherlich nicht aus Versehen ein so überfrachtetes Symbol wie den Apfel.
Der Surrealist René Magritte war außerordentlich fasziniert von Äpfeln, sagt die Kunsthistorikerin Birgit Ulrike Münch.
Wir kennen alle, das ist keine Pfeife. Das Bild gibt es auch mit dem Apfel. Ceci n'est pas une pomme, also das ist kein Apfel und da ist eben ein Apfel abgebildet. Also man kann ihn ja nicht essen, denn es ist ja nun mal ein Bild eines Apfels. Und das ist eben das Spiel mit dem Betrachter. Was sehe ich, was erwarte ich, was macht einen Apfel aus? Man soll reinbeißen und es soll ein knackiger Apfel sein, er soll gut schmecken, nicht zu süß, nicht zu sauer. Magritte fragt hier eben, ist das ein Apfel? Nein, es ist kein Apfel. Oder doch?
So, wir haben jetzt hier Kreuzungen an der Sorte Braeburn. Das ist also jetzt hier die Muttersorte.
Werner Dieren steht im Obstgarten der Hochschule Osnabrück, neben einer Reihe kleiner Apfelbäume.
Und jetzt sieht man die Früchte. Das sind allerdings Braeburn-Früchte der Muttersorte. Das verändert sich nicht, aber in dem Kern. Da haben wir die genetische Information von beiden Elternsorten. Und die ernten wir dann sozusagen, die Kerne ernten wir im Herbst. So fängt das eigentlich mit jeder Apfelsorte an.
Die apfelessende Bevölkerung bekommt von all dem wenig mit. Vielleicht wundern sich manche, dass es im Supermarkt nur so wenige Apfelsorten gibt. Aber die Regale sind immer gut gefüllt, das ganze Jahr über. Obwohl in Deutschland nur einmal im Jahr geerntet wird. Im Spätsommer oder Herbst. In der restlichen Zeit werden eingelagerte heimische Äpfel verkauft oder von der Südhalbkugel eingeflogene. So ist der Apfel immer verfügbar und für viele nichts Besonderes. Paradies hin oder her. Sabine Schlimm weiß den Apfel rundum zu schätzen. Allerdings erst seit ein paar Jahren.
Was für ein wirklich tolles Obst Äpfel sind, ist mir nämlich erst relativ spät klar geworden, also als ich das erste Mal nach Indien gereist bin.
Die Kochbuchautorin freute sich, dort Äpfel zu bekommen. Beim Hotelfrühstück im Obstsalat oder auch an Marktständen.
Aber was für eine Enttäuschung. Also die indischen Äpfel, die schmecken einfach total fade. Süß, nur süß, die haben überhaupt keine Säure. Die sind mehlig und haben überhaupt nicht das geringste Aroma. Und da dachte ich, wow, wie toll, dass wir Äpfel haben, die knackig sind, die nach total viel schmecken, in die man, wenn man möchte, reinbeißen kann und es kracht richtig. Was für ein tolles Obst. In Indien esse ich dann lieber Mangos.
Rund, knackig, paradiesisch, der Apfel und seine Symbolkraft. Sie hörten einen Beitrag von Stefanie Pütz. Wenn Sie regelmäßig über Religion und Kirche in den Programmen des HR informiert werden wollen, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse www.religion.hr.de.